Ja, ich freue mich, dass ich heute Morgen da sein darf. Wie die meisten wissen, verbindet ja der Emil und mich einige Jahre in der Stamme St. Gallen, wo wir miteinander auch gearbeitet haben. Und ich bin ja St. Gallen in der Stamme, sagen wir mal, für die biblische Lehre, das ist so ein bisschen mein Gebiet, weil ich bin ja von Beruf auf der einen Seite Informatiker und Fachhochschule und auf der anderen Seite eben bin ich ja noch Theologe, beides. Und ich habe gerade gedacht, das wunderbare Orchester, es ist wirklich sehr schön, vor allem wie eben vorhin haben wir gelesen oder gehört, generationenübergreifend, und das ist wirklich so ein wunderbares Beispiel. Und wir haben gerade Retrette gehabt, da in der Fachhochschule, letzten Donnerstag, Freitag, und dann ist eine Dirigentin gekommen. Ladet immer irgendjemand ein, vom ganzen anderen Ort, Dirigentin von einem Orchester, und hat ein bisschen erzählt, wie denn das genau läuft, eben so ein Orchester, wenn man da, natürlich ein bisschen grösser als da, aber doch ein Orchester, wenn man da ein bisschen achten muss, und wie das genau zusammenspielt, und hat gerade ein bisschen gestaunt, oder? Jetzt habe ich ein bisschen mehr Respekt bekommen. Und es passt ein bisschen zum Thema, oder? Dirigent auf der einen Seite, oder? Und wer ist unser Dirigent? Wir sind auch ein Orchester, oder? Wunderbares Orchester. Das Orchester von Gott. Und das Thema heute, oder? Wer ist unser Dirigent? Wer leitet eigentlich das? Ich versuche, Schriftsprache wieder zu reden. Das ist immer ein Versuch. Bei den Schweizern ist es immer ein Versuch. Ja. Ob das alles gut, das haben wir gesehen. So. Was würde jetzt passieren, wenn mein Arm auf einmal den Eindruck hat, jetzt müsste ich da mal die Übungen machen, oder? Irgendwie ein bisschen verspannt. Aber ich sage ja, halt mal, hey Arm, du musst jetzt da ein bisschen ruhiger sein. Ich bin jetzt gerade am Predigen, du kannst jetzt da nicht deine Übungen machen, oder? Was würde passieren, wenn jetzt einfach da unsere Arme, Beine und so machen würden, was sie wollen? Nicht das, was wir hier denken. Ja, wäre eine Katastrophe, oder? Das geht doch nicht. Und wir werden heute eben das Bild auch betrachten, eben vom Leib. Und das verglichen dann eben mit Jesus, das Haupt, und der Leib, wie er die Gemeinde. Und ich rede jetzt mal für mich persönlich. Ich habe so manchmal den Eindruck, dass ich gerne mal so das mache, was mir gefällt. Vielleicht geht das hier nicht, ist das hier nicht so, oder? Aber bei mir ist das manchmal so, dass man so gerne etwas macht und dann macht man mal einfach. Und dann merkt man auf einmal, oh, ich habe das gar nicht so richtig wirklich im Gebet und habe eigentlich gar nicht richtig gefragt, ist das jetzt wirklich? Und dann habe ich dann im Nachhinein noch gebetet, dass der Herr das segnet, was ich eigentlich schon gemacht habe oder schon gedacht habe. Oder? Und das, denke ich, ist immer wieder mal eine Herausforderung. Oder? Sind wir wirklich bereit, im Gehorsam, in der Abhängigkeit zum Haupt der Gemeinde, nämlich Jesus Christus, zu leben? Das ist so die große Frage. Und jetzt eben, wer steuert denn jetzt diese Bewegung? Es sollte eben das Haupt sein. Das Haupt ist dasjenige, das eben den Körper steuern sollte. Ich habe zwei Texte. Ich beginne hier mit dem ersten Text. Er ist aus Kolosser 1. Ab Vers 15. Das ist ein wunderbarer Text und ich möchte in diesem ersten Teil dieses Haupt, Jesus Christus, uns vor Augen malen. Dass wir vielleicht wieder neu, einmal neu, wieder tief beeindruckt sind von ihm, von seiner Person. Hier heißt es in Kolosser 1, 15, dieser, und er spricht von Jesus Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene Und hier meint es jetzt der Erstgeborene im Rang, nicht in der Zeit, im Rang. Es ist ganz wichtig, dass man im Zusammenhang sieht, was ist gemeint, der Erstgeborene im Rang. Und es heißt dann, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm, in Jesus Christus, ist alles erschaffen worden, was im Himmel, was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem. Er ist vor allem. Und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, jetzt kommt wieder der Erstgeborene aus den Toten. Und hier ist der Erstgeborene, der Erste, der auferstanden ist aus den Toten. Damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle der Gottheit wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sowohl was auf Erden ist, als auch was im Himmel ist. Ich möchte im ersten Punkt darin aufzeigen, wer ist Jesus Christus in Bezug auf das gesamte Universum? Das Universum, das sich Gott geschaffen hat, ist ja größer als das, was wir sehen. Wir haben ja gelesen, oder es wird geredet vom Sichtbaren. Das ist das, was wir jetzt sehen. Und das ist auch das, was die Wissenschaft erforschen kann. Aber es gibt mehr. Und da ist das Problem vieler Wissenschaftler, oder? Es gibt noch das Unsichtbare. Oder wir sagen dem auch das Jenseits. Oder wir haben das Diesseits und das Jenseits. Oder wenn man mit den Philosophen redet, oder wir haben die Immanenz, das ist das Diesseitige, und die Transzendenz, das ist das Jenseitige. Oder? Es gibt wunderbare Wörter für alles. Aber wichtig ist, es gibt mehr. Und das, was Gott erschaffen hat, ist viel, viel größer, als was wir hier überhaupt sehen können. Das ist mal ganz wichtig. Und wie ist jetzt der Bezug von Jesus Christus, vom Haupt der Gemeinde, zu dieser Schöpfung? Das ist so der erste Punkt, den ich gerne beleuchten möchte. Ich denke, alle kennen diesen Vers auch, insbesondere von der Weihnachtsgeschichte, oder wenn wir dann wieder Weihnachten feiern und Matthäus 1 und die Verse aus dem Lukas 1 und 2 lesen. Und dann ist da dieser wunderbare Vers, siehe, und der wird übrigens zitiert, weiß jemand gerade von welchem Buch, vom Alten Testament? Ist das, wenn wir wieder mal Bibelkenntnisse abfragen? Jesaja, sehr gut, Jesaja 7, 14. Das heißt, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Und dann spannend, oder? Immanuel ist ein hebräischer Begriff. Und dann wird quasi in der griechischen, oder? Das Neue Testament wurde ja griechisch geschrieben, wurde eine Übersetzung gegeben, oder? Das heißt Gott mit uns. Immanuel, oder? El für Gott. Gott mit uns. Nun, Jesus hieß er denn Immanuel? Dann ist Jesus, oder? Aber wir sehen, Namen haben in der Bibel immer wieder mal eine Bedeutung, dass sie eben etwas über den Charakter oder das Wesen weitergeben. Und Immanuel ist jetzt nicht der Rufname, das war nämlich Jesus, sondern das ist jetzt ein Name, der eben das Wesen von Jesus wiedergibt. Gott mit uns. Und gerade diese Vorstellung über Gott ist immer so eine Sache. Und ich möchte hier versuchen, ist immer ein Versuch, oder? Das irgendwie ein bisschen klarer zu machen, uns vor Augen zu führen. Wenn wir über Gott nachdenken, dann haben wir ja in unserer christlichen Tradition auch die Trinität oder die Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit oder wie wir das dann nennen, oder? Wir glauben, und da macht man meistens, versucht man das mit einem Dreieck darzustellen. Das ist auch gut so, oder? Kann man gut darstellen. Ich werde das Dreieck ein bisschen anders darstellen, als es vielleicht meistens gezeichnet wird. Ich zeichne es nämlich mal so. Mir gefällt das Dreieck besser, weil es zeigt Dynamik. Wir haben einen dynamischen Gott, einen lebendigen Gott, einen Gott, der vorwärts schreitet in der Zeit. Einem Ziel, eine Vision. Und jetzt kommen wir eben zu dem, was du gesagt hast, oder? Zu einer Vision hin. Und wir haben den Vater, wir haben den Sohn und wir haben den Heiligen Geist. Und in Jesus Christus ist Gott Mensch geworden. Das heißt, wir glauben, dass Jesus als Mensch eben, und das ist jetzt das Wunderbare und das absolut Einmalige, das ist Jesus Christus. Gott, nämlich der Ewige, wir reden hier vom Wort Gottes. Am Anfang war das Wort. Und griechisch ist das das Logos. Und das, der Begriff Logos ist ein bisschen schwierig zu übersetzen, weil es ist mehr als nur Wort. Logos ist der Ausdruck von etwas, der gesamte Gedanke von etwas, der Ausdruck Gottes, das, was für uns fassbar und sichtbar wird von Gott, das ist im Logos. Und das war von Ewigkeit. Gott hat immer so bestanden. Der Logos hat keinen Beginn. Er war, existierte. Und dann heißt es ja auch, im Psalm, heute habe ich dich gezeugt. Das war ja eine Prophezeiung. Durch den Heiligen Geist gezeugt. Und dann war da ein wahrhaftiger Mensch. Jesus war somit 100% Mensch und gleichzeitig 100% Gott. Können wir das verstehen? Nicht ganz, oder wir kommen an Grenzen. Wir kommen an Grenzen. Aber es ist eine Wahrheit, an der halten wir fest. Gleichzeitig ist es so, wie dieser Vers eben im 15 sagt. Er ist das Bild, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Gott ist unsichtbar. Und deshalb war auch ganz klar das Verbot, keine Bilder zu machen von Gott. Wir kennen das, oder? Den 10 Geboten. Und immer wieder, auch im ganzen Alten Testament, sehen wir, der Mensch möchte gerne einen Gott haben, den er irgendwie anfassen kann, den er auch mal ein bisschen manipulieren kann, oder? So sollte doch irgendwie ein Gott sein, oder? Der dann wieder mal zu Diensten steht und wenn ich eigentlich gar keine Lust habe, auch mal zur Seite stellen kann. Aber unser Gott ist nicht so. Unser Gott möchte uns erfüllen, er möchte täglich da sein. Er möchte das Beste für uns. Und deshalb dieses Verbot, kein Bild, weil das Bild, das war noch zu kommen, das war nämlich Jesus Christus. Er ist das Bild oder Ebenbild. Er ist das Sichtbarwerden Gottes. Also wenn wir die Evangelien lesen, wenn wir dort von Jesus lesen, dann sehen wir in ihm Gott. So wie Jesus ist, ist Gott. Und so wie der Sohn ist, ist der Vater. Der Vater ist nicht anders. Es ist genau so. Und wenn wir von Jesus lesen, dann ist das der gleiche Gott wie im Alten Testament. Es gibt keinen Unterschied. Es gibt immer wieder solche, die spielen das gegeneinander aus. Sagen, ja, im Alten Testament, rachesüchtiger Gott. Im Neuen Testament haben wir dann den Gott der Gnade und der Liebe. Das ist Unsinn. Wenn man das Alte Testament genau liest, merkt man, Das ist ein gnädiger Gott. Und sonst liest man die Geschichte von David. Ja? Man muss sich ja immer überlegen, oder? Meine, David hatte erstens mal Erkenntnis. Er hatte eine wunderbare Stellung. Er hatte alles. Und trotzdem hat er in einigen Geboten versagt. Und zwar ganz krass, oder? Wenn man das so sagen darf. Und trotzdem hat er Gnade gefunden. Nach dem Gesetz hätte er nämlich sterben müssen, genau. Und lest Psalm 51. Dann seht ihr diese tiefe Buße und wie das dem Herrn gefällt. Ein zerbrochenes Herz ist, was der Herr sucht. Und die Gnade sieht man durch das ganze Alte Testament. Abraham, oder was hat der nicht alles angestellt mit seiner Sarai? Damals hieß sie noch Sarai, oder in Ägypten. Hat sich sogar noch beschenken lassen vom Pharao, oder? Gesagt, ja, das ist meine Schwester, oder? Er muss sich da ein bisschen hineindenken, oder? Und dann sieht man auf einmal, wie schön die Gnade auch im Alten Testament durchscheint. Andererseits, wenn wir sehen, wie Jesus über das Gericht gesprochen hat und über die Ewigkeit derjenigen, die eben nicht durch den Glauben gerechtfertigt sind, was sagt er dann? Er redet von der Gehenna, das ist eben das Wort für Hölle, vom ewigen Feuer eigentlich, oder? Er redet ganz klar vom Gericht. Matthäus 23, lest mal, wie er dort über die Pharisäer, die Schriftgelehrten redet. Ganz harte Rede. Also, muss immer beide Seiten sehen, oder? Es ist genau der gleiche Gott. Gnade für diejenigen, die mit Glauben sich ihm nähern und sich biegen vor ihm. Anerkennen, ich bin sündig. Das ist von Anfang an so. Wir bleiben, bis die Zeit vollendet ist. Auf der anderen Seite, wer der Gnade Gottes widersteht, da bleibt nur noch das Gericht. Es bleibt nichts mehr anderes. Gott kann sich selbst in seiner Heiligkeit nicht verleugnen. Das ist die Schwierigkeit. Zurück nun zu dem. Jesus Christus ist das Bild des ewigen Gottes. Er ist Gott selbst. Gott, der Mensch geworden ist. Dann haben wir gelesen im Vers 19, denn es gefiel Gott, dem Vater eigentlich, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Wir lesen dann auch im Kapitel 2, Vers 9, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Das ist genau das. Die ganze Fülle. In diesem Sinne, Gott ist einer. Wie Gott einer sein kann und gleichzeitig, doch sind es drei Persönlichkeiten oder wie immer wir das nennen wollen, das ist ein Geheimnis. Aber in ihm ist die ganze Fülle. Und dann haben wir gelesen im Vers 16, denn in ihm ist alles erschaffen worden. Ja, wenn es heißt alles, dann kann man ihn selber nicht ausschließen. Das große Problem bei den Zeugen Jehovas, oder? Sie sagen, ja klar, vorher hat er schon existiert, das Geistwesen. Er wurde aber zu Beginn erschaffen, als erstes Wesen. Und quasi Gott, also Jehova, hat mit ihm zusammen alles erschaffen. Das ist falsch. Das ist grundlegend falsch. Und die Ehre, die Jesus gebührt, wird weggenommen. Das Wichtigste, dass er nämlich Gott selber ist. Er hat das ja im Johannesevangelium immer wieder gesagt. Der Vater und ich, wir sind eins. Wir sind eins. Ganz wichtig. Alles erschaffen. Soll das Diesseitige, wie eben auch das Jenseitige. Und Vers 17 heißt es auch, und er ist vor allem. Vor allem heißt eben wirklich, er war Gott. Seit Ewigkeit. Und alles hat Bestand in ihm. Das heißt, nicht nur, dass er alles erschaffen hat, der Schöpfer ist, sondern auch der Erhalter. Wir wissen ja, dass diese Welt, so wie sie jetzt läuft, doch nur läuft, weil Gott es erhält. Wenn er seine Hand wegnehmen würde, würde alles zusammenfallen. Und heute wissen wir ein bisschen mehr, oder, über diese Schöpfung. Ich muss sagen, je mehr wir wissen, umso mehr dürfen wir staunen. Oder wenn wir langsam erkennen, ja, wie ist das denn genau mit diesen Atomen und was für Kräfte wirken da, dann kann heute noch kein Wissenschaftler sagen, weshalb das eigentlich diese Ordnung hat und auch behält. Wieso, dass sich auf einmal alles auseinanderfällt. Das ist Gott. Gott hält es zusammen. Und hier wird es identifiziert mit Jesus Christus, weil er eben Gott ist in ihm. Also er ist der Schöpfer und Erhalter des Universums. Etwas Wunderbares. Er ist eben das ewige Logos, Ausdruck Gottes, der Mensch geworden ist. Und in diesem Sinne, wir reden hier eben von der göttlichen Essenz. Oder? Er ist ja Gott selber, teilt er mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist. Also zusammenfassend, ganz wichtig, Jesus Christus in Bezug auf das gesamte Universum, sichtbar und unsichtbar, er ist Gott, der alles erschaffen hat und alles erhält, natürlich zusammen eben mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Ein weiterer Gedanke. Jetzt muss ich mal schauen, ich sehe gerade, da gibt es keine Uhr. Weiterer Gedanke. Was ist jetzt Jesus Christus in Bezug auf die Gemeinde oder Kirche? Oder Begriff Gemeinde, Versammlung, Kirche, da gibt es ja verschiedene Begriffe. Vom Griechischen her heißt ja, oder der Begriff Kirche kommt eigentlich vom Griechischen Ekklesia, Ek aus, oder? Ich kenne das noch vom Lateinischen Ex, oder? Heraus. Die Herausgerufene ist ganz anderer Auftrag als Israel, oder? Israel war ein herausgerufenes Volk, als politisches Volk. Deshalb gibt es dort auch ganz andere Gesetze für die. Und ein Teil davon. Und wir sind die Herausgerufenen aus der Welt, um jetzt eben die Gemeinde zu bilden, nicht einen politischen Staat. Ganz wichtig. Das ist grundlegend anders. Und wie ist jetzt der Bezug von Jesus Christus auf die Gemeinde? Wir haben in Vers 20 gelesen, durch ihn, also Jesus Christus, alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte, durch das Blut seines Kreuzes. Durch das Blut seines Kreuzes. Er hat sein heiliges Leben, der Einzige, der nicht hätte sterben müssen, oder? Hat dieses Leben freiwillig hingegeben. Niemand hat es ihm weggenommen. Er hat es gegeben. Er hat gesagt, ich habe Macht, es zu geben und es wiederzunehmen. Er hat es freiwillig, dieses heilige Leben. Und wir wissen von diesem Kampf im Garten Gethsemane, als Mensch, wie er da, der Tod, das ist der Feind, wie er da gekämpft hat. Dann hat er gesagt, als Mensch gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Sich völlig untergeordnet. Hingegeben für dich, für mich. Etwas Wunderbares. Also er ist der Erlöser, er ist der Retter, er ist derjenige, der eben diese Versöhnung von uns hier bewirkt hat. Also wenn wir jetzt da mal den Menschen einzeichnen dürfen, wobei ich hier jetzt eigentlich nur mal das Herz einzeichne, da muss ich jetzt natürlich die Farbe wechseln. So, dann hätten wir da hier mal ein Herz. Machen wir das gerade jetzt am richtigen Ort. So. Da haben wir jetzt das Herz von jemandem, der eben zum Glauben gekommen ist. Und da machen wir mal ein Herz, das eben, eben musisch und zeichnerisch gibt es noch Verbesserungen bei mir. Nun, so sieht es aus, wenn eben Gott nicht im Herzen wohnt. Finster, geistlich, dunkel, ohne Hoffnung. Und dann hat er sich hingegeben, damit eben diese Feindschaft, die hier als Trennung da ist zwischen Gott und den Menschen überwunden werden kann. Und wir durch den Glauben neues Leben erhalten. Durch den Glauben dürfen wir hier in diesen Zustand kommen. Dass nämlich der Heilige Geist nun in unserem Herzen wohnt. Und das ist Pfingsten, oder? Und jeder, der glaubt, Johannes 1, oder? Ist in diese neue Familie hineingeboren. Und das ist die Kraft Gottes durch den Heiligen Geist in uns. Das ist die Situation. Das hat er gemacht. Diesen Zugang zu Gott, diese Versöhnung mit Gott hat er erschaffen, weil er sein Leben freiwillig hingegeben hat. Dann haben wir gelesen, der Erstgeborene aus den Toten, damit er der Erste sei. Die Auferstehung von Jesus Christus, und das feiern wir ja immer wieder in Ostern, das ist das absolut Wichtigste für uns. Und Paulus führt das auch im 1. Korinther 15 aus. Lest das zu Hause auch wieder mal ruhig nach. Paulus sagt dort, wie kommt es denn, dass einige sagen, es gibt gar keine Auferstehung, eine leibliche, das ist nur ein Konzept, oder? Da sagt er, wenn das so wäre, dann wären wir die Ärmsten unter allen, oder? Da aber Jesus leiblich auferstanden ist und aufgefahren ist jetzt im Himmel, dem auferstandenen Leib, haben wir die Hoffnung, dass die gleiche Kraft, die ihn auferweckt hat aus den Toten, das ist ganz wichtig, aus den Toten, auch uns auferwecken wird bei seinem Kommen. Wenn er für die Seinigen kommt, dann werden wir auferstehen und wenn wir immer noch leben, dann werden wir verwandelt werden. Keiner wird da vorher, keiner nachher werden miteinander. 1. Thessalonicher 4, könnt ihr wieder mal nachlesen. Das wäre die Hoffnung. Wir haben diese Hoffnung. Und dieser Herr Jesus als Mensch ist auferstanden und ist uns vorausgegangen in den Himmel. Was macht er dort? Johannes 14. Genau, Stätten für uns vorzubereiten, ist doch wunderbar. Das ist die Hoffnung, das ist unser Herr. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und nun haben wir dieses Bild, wir haben davon gelesen. Er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Also wir haben verschiedene Metaphern oder eben Bilder, die Gott gebraucht für die Gemeinde. Es gibt ganz verschiedene. Also wir kennen den Tempel, also mehr Gebäude mit den lebendigen Steinen, oder? Und da ist das Bild des Körpers, mit dem Haupt, mit dem Leib. Und jedes dieser Bilder möchte uns einen bestimmten Aspekt aufzeigen. Mit anderen Worten, eine geistliche Wahrheit für uns verständlich greifbar machen. Und wie wir vorhin festgestellt haben zu Beginn, unser Leib kann nur korrekt funktionieren, wenn das Haupt, wir wissen natürlich das hier, das auch steuern kann. Sonst geht das nicht. Das heißt also, das Haupt, wenn wir das jetzt versuchen zu übertragen, der Jesus, er hat die Autorität. Er hat die Autorität. Das ist ja eine Sache, bei der wir heute ein bisschen Probleme haben, oder, mit der Autorität in unserer Gesellschaft. Aber er hat wirklich die Autorität. Er ist der Chef, ist der Boss. Eindeutig. Oder? Und auf der anderen Seite ist es aber so, gerade im Kontext vom Altertum, wenn jemand eben zum Beispiel König war oder was immer auch, er war nicht nur einfach der Chef und hatte Autorität und führte und gab Anweisungen. Nein, er war auch derjenige, der bewahrte, der Schutz gab, der für die Seinigen sorgte, gehört auch dazu. Immer beide Aspekte. Oder wir überzeichnen das gerne und sehen nur, ah ja, da quasi ein Despot, oder, der da irgendwie viel verlangt. Das ist doch ein falsches Bild, oder? Und darum denke ich, ist genau eben das Bild des Leibes ist ein wunderbares Bild. Weil der Leib ist ja eine Einheit, oder? Wäre ja dumm irgendwie, wenn jetzt in diesem Rahmen sagen wir, hey, halt mal da, du Hirn hier oben. Was hast du denn gedacht, oder? Ich kann da auch ein bisschen mitreden, oder? Das wäre völlig unsinnig. Es ist ja eine Einheit, wir sind ja eins, oder? Und das ist genau das, was hier zum Ausdruck kommen soll. Wir sind eins. Es ist eine vollständige Einheit da. Es ist nicht so, dass er da als Despot irgendwo regieren möchte, sondern nein, wir bilden eine Einheit. Und auf der anderen Seite, der Leib, die Gemeinde, soll sich eben zeigen, indem sie sich hingibt, in Hingabe, in Gehorsam, in Abhängigkeit. Ich habe noch einen zweiten Text, eben die Bedeutung haben wir ein bisschen jetzt beleuchtet, aber ich habe noch einen zweiten Text, den ich gerne anschauen möchte, um jetzt eben diesen zweiten Teil, nämlich eben den Leib, das heißt wir, ein bisschen mehr zu beleuchten. Und zwar aus Epheser, Kapitel 1, Vers 20. Die Macht der Stärke hat er, hier ist die Rede jetzt vom Vater in der Herrlichkeit, von Gott dem Vater, wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Orten und Regionen. Hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird. Nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles erfüllt. Also hier nochmals dieses Thema, er ist das Haupt und Gott der Vater hat alles ihm unterworfen. Andererseits, wir, der Leib, sind die Fülle. Da möchte ich ein paar Sachen anschauen. Auf der einen Seite, wenn wir vom Leib Christi reden, eben dieser physische Leib, das haben wir vorhin gesehen, er hat diesen Leib erhalten durch die Zeugung durch den Heiligen Geist, auf der einen Seite, auf der anderen Seite durch Maria. Vollständig Mensch. Er hat diesen Leib freiwillig hingegeben, ist durch den Tod gegangen, wurde begraben, ist auferstanden und nach 40 Tagen ist dann aufgefahren und ist jetzt im Himmel. Das heißt, Jesus als Mensch, als auferstandener Mensch, ist jetzt im Himmel. Und mit diesem Leib kann er auch nur an einem Ort sein. Auch zur Zeit, als er ja hier lebte, er konnte immer nur an einem Ort sein, mit seinem Leib. Aber da er gleichzeitig eben Gott ist, durch den Heiligen Geist kann er eben jetzt überall sein. Das ist der Unterschied. Wir werden das dann nachher noch vertiefen. Das heißt, wir schauen jetzt also den geistlichen Leib an. Also dieser Vers, den wir gelesen haben jetzt im Epheser oder auch im Kolosserbrief, der eben vom Haupt und vom Leib Christi redet, der redet nicht vom physischen Leib, ist er hier, sondern eben vom, man sagt eben auch, mystischen oder geistlichen Leib. Nämlich alle Gläubigen zusammen, alle, die hier zusammen sind. Wir können das vielleicht hier auch noch einzeichnen. Ich zeichne das mal hier so ein. Ein bisschen größer. So. Das wäre jetzt G für Gemeinde. Also jetzt alle Gläubigen zusammengenommen. In allen Gläubigen wohnt der Heilige Geist. Das ist ein Unterschied, ob man erfüllt ist vom Heiligen Geist oder nicht, oder? Der Herr möchte, dass wir erfüllt sind vom Heiligen Geist. Das heißt, dass der Heilige Geist nicht betrübt wird oder gedämpft wird, gestört wird durch unseren Eigenwillen, oder? Das ist eine andere Sache. Aber in jedem, der wahrhaft gläubig ist, ist der Heilige Geist. Das ist noch wichtig. Es ist auch nicht so, dass der Heilige Geist, wenigstens in meiner Überzeugung, mal wieder weggeht und dann wieder mal kommt. Wenn jemand sein Leben dem Herrn Jesus übergeben hat und vertraut hat und von neuem geboren ist, dann ist er für die Ewigkeit, er hat ein ewiges Leben. Wie er mit dem umgeht in der Verantwortung, ist eine andere Frage, oder? Also Worst-Case-Szenario lesen wir ja im 1. Korinther, oder? Dass jemand frühzeitig abberufen wird, weil er eben ungehorsam ist, oder? Das wäre ein Worst-Case-Szenario, oder? Aber wir wollen ja dem Herrn gefallen. Wir wollen doch ihm Freude bereiten, nicht ihn betrüben. Das ist doch ganz wichtig. Aber wichtig ist einfach zu wissen, alle Gläubigen, unabhängig auch in welcher Gemeinschaft sie sind, gehören zu diesem Leib Christi. Es gibt viele, die sind nirgends. Ich kenne einige, habe mit denen auch geredet, versuche ihnen dann irgendwie wieder klar zu machen, wäre doch gut, wenn du irgendwo in einer Gemeinde wieder mit dabei bist. Ja, aber ich habe so da meine Erfahrungen, oder? Und diejenigen, die schon ein bisschen älter sind, oder? Gehören jetzt auch langsam so dazu, oder? Wir haben da unsere Erfahrungen, oder? Aber ich möchte nur, das ist jetzt eine kleine Klammerbemerkung. Darf man auch aufnehmen, kein Problem. In einer Gemeinschaft, sei das in einer Familie, Ehe, mit Kindern oder eben hier in der Gemeinde, wenn man da zusammen ist, zusammen etwas unternimmt, das ist ganz normal, dass man aneinander reibt. Also wenn eine Gemeinde über ein Jahr lang null Problem hat, dann ist wahrscheinlich irgendetwas komisch. Dann stimmt für mich irgendetwas nicht, oder? Weil das gehört dazu. Das ist ein Teil des Planes. Und sonst lest einfach mal das Neue Testament, Apostelgeschichte, die Briefe, überall gab es doch irgendwelche Probleme. Das gehört dazu. Gott hat das auch vorgesehen, weil anhand von diesen Problemen können wir wachsen. Und da können wir wirklich einander wahre Liebe zeigen. Wenn immer alles Sonnenschein ist, oder? Das ist einfach. Wenn es dann mal ein bisschen härter wird, oder wenn ich den Eindruck habe, also dem verstehe ich jetzt überhaupt nicht, was er da will, dann erst zeigt sich wahre Liebe, oder? Dass ich ihn doch auch tragen kann, auch in seinem Anderssein. Und wir sind nun mal ein bisschen anders, oder? Und das macht es ja auch schön. Damit Klammer wieder geschlossen. Also das Bild, alle Gläubigen, alle Wiedergeborenen gehören mit zu diesem Leib Christi. Eine lokale Gemeinde wie hier davon ist ein Ausschnitt davon, der sichtbar wird. Und in diesem Ausschnitt kann es manchmal auch solche Leute haben. Die sind einfach da irgendwie mit dabei, sie sympathisieren, finden das irgendwie noch toll, sehen es vielleicht als Religion, eine religiösen Übung, aber das ist es nicht, oder? Es ist immer diese lebendige Gemeinschaft mit Gott durch den Heiligen Geist, der in uns ist. Das ist die Grundlage. Das Dazugehören zu einer örtlichen Gemeinde, eben das ist erst dann, sage ich mal, wichtig im Zusammenhang, dass wir sagen, ja, miteinander wollen wir dem Herrn dienen. Wollen eben diese Vision umsetzen, die Vision Gottes, die er hat bis zu seinem Kommen. Also ganz wichtig, dieses Verständnis, wenn wir vom Leib Christi reden, reden wir von allen Gläubigen, seien die nun irgendwo in irgendeiner Kirche, völlig unabhängig in welcher Kirche, seien die irgendwo auf der Welt, seien sie in der Gemeinschaft, nicht in der Gemeinschaft, sie alle gehören zum Leib Christi. Und dann 1. Korinther 6, 15, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Das heißt, er macht da so eine enge Verbindung, dass er sagt, ja, da ist das Haupt, da ist der Leib Christi. Und wenn wir vorhin darüber nachgedacht haben, dass Jesus als Mensch ja nur an einem Ort sein kann, nämlich jetzt im Himmel, erhöht, So ist jetzt eben Jesus durch uns überall auf der Welt. Deshalb hat er auch gesagt, es ist gut, wenn ich gehe. Dann kommt der Tröster, oder? Das ist der Heilige Geist. Und durch den Heiligen Geist ist er hier. Und wenn es hier dieser Vers war, diese Fülle, also wir sind die Fülle Christi, ist die Frage, ja, wie geht denn das genau, oder? Wenn Christus, haben wir vorhin gesehen, ist ja in sich schon die Fülle, oder? Wie können wir denn da noch etwas ergänzen? Da gibt es wie zwei Seiten. Auf der einen Seite ist klar, wir sind leere Gefäße. Aber diese leeren Gefäße will er füllen. Und wer er uns füllen oder erfüllen kann, dann erfüllt sich schlussendlich eben diese Vision, dass Christus in uns gesehen werden kann oder durch uns gesehen werden kann. Dass das, was der Herr Jesus jetzt erfüllen will in dieser Welt, in dieser Zeit, bis er wiederkommt, dass sich das erfüllen kann durch uns. Wir sind jetzt seine Arme, wir sind seine Beine. Er will, dass wir das Evangelium weitertragen. Natürlich könnte man sagen, ja, eigentlich würde er uns ja gar nicht brauchen, oder? Und wenn ich jetzt mal so ganz streng denken würde, und sage, okay, also wenn ich jetzt da Unternehmer werde, oder, wäre, dann würde ich sagen, und ich hätte jetzt da die Wahl zwischen Engel und Menschen, also ich würde Engel nehmen, oder? Ja, die sind da ein bisschen effizienter, oder? Und trotzdem, er hat uns gewählt, schwache Gefäße, damit er sich verherrlichen kann durch uns. Dass er durch diese schwachen Gefäße etwas tun kann. Und ich kann auch nur für mein Leben reden. Ich kann nur sagen, am Ende wird stehen Gnade. Und auch heute, wenn ich gehe, sage ich, das ist nur Gnade. Dahin, wo ich heute oder wo ich heute stehe, es ist nur Gnade. Wir leben aus Glauben und aus Gnade. Und was immer er tun kann, durch jeden Einzelnen von uns, ist auf der einen Seite nur Gnade. Es ist seine Kraft. Er ist, der dich befähigt, der dir die Gaben gibt. Er ist, der dir das Leben gegeben hat. Er ist, der dir die Umstände gibt, der dir die Kraft gibt, der dir die Weisheit gibt und so weiter. Natürlich ist das Zusammenspiel zwischen unserer Verantwortung und dem Geschenk Gottes, das ist ein Geheimnis für sich. Es ist nicht so, dass wir einfach mal sagen, okay, jetzt kann ich einfach mal hinlegen, dem Liegestuhl mal warten, oder? Sagen, Gott, bitte mach, oder? Wir haben das vorhin auch gehört, oder? Eine Bibelschule besuchen zum Beispiel. Also, das heißt, wir gehen einen Weg. Wir ringen, oder? Im Glauben, wir ringen im Gebet, miteinander auch, oder? Können uns einander ergänzen, um den Weg zu finden, wieder einen Schritt zu wagen. Aber wenn wir den Schritt wagen, ist er im Glauben. Und das kann ich auch bei mir sagen. Es waren Schritte im Glauben und im Nachhinein muss ich sagen, hey, ich hätte das vorher gar nicht gedacht, oder? Und da wollen wir einfach den Herrn ehren. Das ist ganz wichtig, dass er geehrt wird. Wir sind leere Gefäße. Er füllt uns. Aber wenn er uns erfüllt, ist gleichzeitig der ganze Leib die Erfüllung oder die Fülle Christi. Wir sind diejenigen, die jetzt auf dieser Erde wirksam sind für ihn. Das ist diese große Wahrheit. Und ich möchte diesen Vers aus Johannes 14 noch zitieren. Jesus sprach ja da, wenn jemand mich liebt, so wird er meine Worte befolgen. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Das ist ja ganz spannend, oder? Er hat immer geredet vom Senden des Trösters, vom Heiligen Geist. Und wenn ihr Johannes 14 eben lest, merkt er auf einmal, ja halt, jetzt irgendwie sagt er, wir, der Vater und ich, wir kommen und machen Wohnung. Jedem Einzelnen. Das ist genau das Geheimnis, oder, der Dreieinigkeit. Das heißt, durch die Innewohnung des Heiligen Geistes ist auch Jesus mit uns im er ist da. Ist also diese Verbindung, ist also nicht irgendjemand, der uns mal ein paar Anweisungen gibt, sondern er wohnt in dir. Stärkt dich, gibt dir die Kraft. Ich komme zum Teil, bei dem es jetzt geht, wie funktioniert denn das jetzt? Wenn ich jetzt sage, jetzt haben wir mal wie auf der einen Seite gesehen, eben, wer ist denn Jesus Christus zum Universum gegenüber der Gemeinde? Wie geht das genau, dass Jesus eigentlich durch den Heiligen Geist in uns wohnt, die Fülle auch von Christus? Und jetzt ist ja die Frage noch ganz praktisch, oder? Wie geht denn das jetzt, dass das Haupt leitet? Wie geht denn diese Leitung nun ganz genau, ganz praktisch? Das ist da, wo wir dann schnell mal Diskussionen haben, oder? Das heißt, ich gebe einfach drei Punkte mit. Das erste, durch die Bibel. Wir haben das Wort Gottes. Und das Wort Gottes, heißt es im Hebräer, oder, ist lebendig. Es ist nicht irgendein Wort. Und nur schon die Entstehung, oder, der einzelnen Schriften, die Kollektion des Alten Testamentes, dann aber das Neue Testament, wie sich das erhalten hat durch die Jahrhunderte, wie viel das dagegen angekämpft worden ist, wie viel ist da schon verbrannt worden. Und welches Buch ist heute das Buch, das in die meisten Sprachen übersetzt wird? Die Bibel. Das ist eigentlich faszinierend, oder? Bei allem Kampf gegen die Bibel, es ist heute das meistverbreitete Buch. Und ihr könnt auch, also wer das dann interessieren wird und das nicht kennt, ich habe da auf meinem iPad, auch auf dem meinem iPhone da, ich bin ja Informatiker, dann darf ich so etwas haben. gibt es eine App, vielleicht kennt ihr die, oder? Ist mit Holy Bible angeschrieben. Und wunderbar. Da gibt es wirklich einige deutsche Übersetzungen, jede andere Sprache findest du da. Wo du bist, kannst du aufmachen und die Bibel kannst du auch lokal runterladen. Also kannst du sogar anhören. Einige Übersetzungen, oder wenn du das Gefühl hast, jetzt bin ich ein bisschen müde mit Lesen, zu sagen, ja, bitte vorlesen. Es ist alles da. Oder? Man muss sagen, heute sind wir so reich gesegnet. Wir haben so viel Bibelübersetzung. Bibelübersetzung mit einfachem Deutsch, mit ein bisschen anspruchsvollerem Deutsch, näher am Urtext, eben ein bisschen freier übersetzt und so weiter. Also wir haben alle Variationen und trotzdem, wenn wir heute schauen, und jetzt kann jeder für sich mal Buchführung machen in seinem Kopf, wie viel Zeit habe ich in dieser Woche verbracht im Lesen und Studieren der Bibel? Wie viel Zeit mit Zeitung oder Tagesschau oder was immer auch, oder? Wie viel Zeit Facebook und Co., oder? Und wie viel Zeit, also nichts gegen Facebook, habe auch einen Account, ja? Aber man kann ja das auch gut gebrauchen. Oder? Das ist ja auch ein Instrument zum Botschaft weitergeben. Oder? Aber wie sich selbst auch ein bisschen vor dem Herrn analysieren und sagen, mit was verbringe ich eigentlich meine Zeit? Oder? Und was ich heute einfach feststelle, das ist natürlich hier total anders, aber allgemein, dass die Zeit mit dem Wort Gottes irgendwie einfach nicht gefunden wird. Man hat so viel anders, oder? Das wichtig ist und dringend ist und weiß ich nicht was. Und die wirklich, man redet ja von der sogenannten stillen Zeit, oder? Dass die irgendwie extrem umkämpft ist. Was da diese Gegend hier, ist das auch so? Also bin ich beruhigt. Nicht nur in St. Gallen und Umgebung. Das geht auch mir persönlich so. Es gibt so viele gute Gründe, irgendetwas anderes. Man muss sich ganz bewusst sagen, nein, jetzt will ich mir diese Zeit nehmen. Das ist ganz wichtig. Und auch in den Ferien, jetzt nehme ich mir Zeit. Ich habe zum Beispiel das Buch Ruth, also meine Ferienlektüren, Vertiefung, oder? Und da nimmt man so etwas und da kann man sich hier vertiefen und wirklich, und das ist ganz wichtig, da möchte ich einfach ermuntern. Das ist ja nicht ein Muss, wir sind nicht unter Gesetz, oder versteht das richtig? Aber ermuntern. Es ist absolut faszinierend, ich muss es sagen, wenn es irgendetwas gibt, oder im Leben, über das ich wirklich sagen muss, well, das war toll, dann war es die Zeit, die ich mit der Bibel verbracht habe. Absolut. Ich meine, ich habe viel anders auch studieren müssen, in der Vorstellung mit Informatik und so, das geht so schnell. Aber all das, oder, das ist sekundär. Und Gott wird alles schenken, was er braucht. Einfach diese Gelassenheit. Zuerst er. Da werdet ihr sehen, das andere wird kommen. Suche zuerst das Reich Gottes. Das ist ganz wichtig. Das Wort Gottes, sein geschriebenes Wort, das hat die Hauptautorität. Und in einer Gemeinde, wenn irgendetwas reinkommt, eine Gemeinde, die gut gegründet ist im Wort, die wird sofort erkennen. Das ist nicht gut. Oder wenn etwas anderes kommt, doch, das passt. Das ist eine Hilfestellung, das ist wirklich von Gott, oder? Und da ist nicht einfach die Gemeindeleitung verantwortlich. Alle miteinander, das ist ganz wichtig. Dass eben, wenn mal, meine, niemand ist da unfehlbar. Es gibt nur jemand, bei dem man sagt, dass der Ex-Kathedra unfehlbar ist, oder? Aber das gibt es nicht. Kein Mensch ist unfehlbar. Und das sind auch diejenigen, die Verantwortung haben, machen ihre Fehler. Und ich glaube, das ist ja genau dann die Größe, wenn jemand hinweist und sagt, aber halt mal, dass man sagt, ja doch, will ich prüfen und dann auch zu dem stehen, ja doch, doch, das stimmt ja so gar nicht. Kann ich was dazulernen, oder? Das, glaub, das zeichnet auch jemanden aus, oder? Wenn er bereitwillig ist, weiter zu lernen, dazu zu lernen, sich auch korrigieren zu lassen, gehört alles dazu. Könnt ihr selbst diese Verse dann auch noch nachlesen. So, dann haben wir das Zweite, auch über das haben wir gesprochen, der innewohnende Heilige Geist. Und das spielt jetzt eben zusammen. Das heißt, das Wort Gottes und der Heilige Geist in uns, das spielt zusammen. Jemand kann das Wort Gottes studieren, wenn er den Heiligen Geist nicht hat, wird ihm die geistliche Tiefe fehlen. Und ich habe in diesem Zusammenhang jetzt, wieder Klammerbemerkung, im Buch Ruth habe ich eine Auslegung der jüdischen Schriftstelle gelesen. Hochinteressant, sehr lehrreich, aber natürlich kein Bezug zum Neuen Testament, kein Bezug zu Jesus Christus. Nicht gesehen, dass das Hauptthema dort eigentlich genau der Erlöser oder der Löser ist, oder? Boas, ja, kennt ihr die Geschichte? Das heißt also, die eigentliche Tiefe und Essenz, oder, die da ist, die kann man nur durch den Heiligen Geist erkennen. Weil der Heilige Geist ist ja der Mitautor oder der eigentliche Autor oder der Heiligen Schrift. Natürlich hat Gott die einzelnen Menschen verwendet, aber sie waren inspiriert durch den Heiligen Geist. Deshalb muss das zusammenspielen. So, das Dritte, und das ist jetzt das Heikle, oder? Und da werden die Köpfe manchmal rot. Das heißt, Gott hat auch Autorität delegiert. Das ist sein Plan in dieser Welt. Ist in dieser Familie auch so, oder? Hat ja der Familie Autorität delegiert an den Vater, an die Mutter. Und so ist es auch in der Gemeinde. Die Gemeinde hat Älteste oder Gemeindeleiter, Pastor, Prediger oder wie immer man das auch sagt. Es gibt da verschiedene Titel, die man hier auch verwenden kann. Es gibt also solche, die haben den Auftrag schlussendlich von Gott, um die Gemeinde, die örtliche Gemeinde zu leiten. Und das ist eine delegierte Verantwortung. Wenn wir gerade Hebräer 13 lesen, da heißt es auch noch recht krass, wenn man so sagen darf, oder? Heute heißt es, gehorcht euren Führern oder Leitern. Das Wort Führer gefällt mir eben nicht, weil es natürlich durch das Dritte Reich ein bisschen in falsche Bedeutung gekommen ist. Aber eben Leiter, gehorcht euren Leitern und fügt euch ihnen. Denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden. Damit sie das mit Freuden tun, nicht mit Seufzen. nun müssen wir das wie richtig verstehen. Sie haben diese Verantwortung, aber eben es ist nicht so, wie es eben im Dritten Reich viele gemacht haben. Oder? Da kam ein Befehl und die haben einfach gemacht, haben gar nicht überlegt. So ist es eben nicht. Oder? Wie vorhin gesagt, jeder von uns hat die Verantwortung, ganz wichtig. Und wenn etwas nicht übereinstimmt, weil darüber ist die Bibel und der Heilige Geist in uns. Und wenn dann eine rote Lampe aufgeht, oder, dann muss man das Gespräch suchen. Wichtig ist, dass man dann eben solche Konflikte dann auch gut lösen kann. Natürlich immer schwierig, wenn das dann wirklich etwas wäre. Aber einfach wichtig zu sehen, das hat Gott gegeben. Das ist delegierte Autorität. Aber gleichzeitig hat der Petrus ja auch geschrieben, oder? Also gesagt, ich Mitältester, oder? Zu diesen Hirten hat er gesagt, wichtig ist für einen Hirten, auch wirklich ein Hirtenherz zu haben. Das heißt, Liebe für jeden Einzelnen, Vorleben. Das ist etwas anderes, oder? Nicht Despot, oder? Sondern wirklich mit Liebe. Und wer ist der Oberhirte? Jesus, Jesus Christus, und er hat uns ja das vorgelegt. So ist der Dienst in der Gemeinde, so ist Leiten in der Gemeinde. Nicht herrschen, sondern wirklich geistlich vorangehen. Gleichzeitig eben diese Beziehung zu Gott, zum Herrn haben, aus dieser Gemeinschaft mit Jesus heraus dann das Wort weitergeben. Sei das nun eben als Pastor, sei das als Lehrer oder was immer. Und dann habe ich auch geistliche Väter und Mütter gesagt. Und das ist auch Hirtendienst. Wir haben gerade jetzt dann auch wieder einen Kurs für solche, die interessiert sind, Kleingruppen zu leiten, Hauskreise zu leiten. Und da habe ich dann immer einen Abend, den ich dann bestreite, ist das Thema Hirte sein. Und ein Hirte sein kann auf ganz unterschiedlichen Ebenen, zum Beispiel in der Familie, oder jeder Familienvater ist Hirte. Jede Mutter ist Hirtin. Bei einer Kleingruppe, diejenigen, die die Kleingruppe auch führen, das sind Hirten, diese Kleingruppe. Und dieser Hirtendienst, das ist ganz ein wichtiger Dienst. Weil da dienen wir einander. Also dieser Leitungsdienst ist eben ein Dienst, ein Dienen. Aus dieser dienenden Haltung heraus soll es auch geschehen. Ja, zu Beginn haben wir das gesehen. Da mein Arm, oder, der da auf einmal da seine Turnübungen machen wollte, oder? Ich habe gesagt, halt, halt. Das ist die Frage jetzt ganz praktisch, oder, für mich, will ich mich eigentlich unterordnen? Will ich das überhaupt, oder? Und dann spüre ich auch, es gibt da etwas in meinem Herzen, und das ist wahrscheinlich mein alter Hans-Würde, oder? Das sagt, so schnell möchte ich mich da nicht unterordnen, oder? Und ich glaube, ganz allgemein auch, oder, sind wir heute in einer Zeit, bei der das Thema Unterordnung nicht unbedingt gerade zu oberst steht, oder? Und auf der anderen Seite haben wir aber in der Bibel ganz klare Hinweise, dass wenn wir auf der einen Seite eben Leiter haben, die wirklich Diener sind, Leiter haben, die wirklich in der Abhängigkeit zum Herrn diesen Leitungsdienst auch ausüben, die aus dem Wort Gottes wirklich durch den Heiligen Geist auch das Wort weitergeben, die Gemeinde aufbauen und dann die Einzelnen das auch prüfen und dann sehen, ja, das ist vom Herrn. Und weil ich mich dem Herrn unterordnen will, will ich mich auch hier unterordnen. Und dann gibt es viele praktische Sachen in einer Gemeinde, bei der man das so sehen kann, so sehen kann. Und wir kennen das auch aus der Politik, oder? Und da muss es auch ein Gefäß geben, bei dem man darüber reden kann, oder bei dem man sich frei ausdrücken kann. Und ich weiß noch gerade mit Emil zusammen, ganz zu Beginn, oder, habe ich gesagt, weißt du, für mich ist wichtig, ich will einfach authentisch sein. Ich will einfach dir sagen, was ich auch denke über etwas. Und wenn wir das nicht gleich sehen, Dann sagst du mir, wie du siehst, und dann reden wir darüber und dann können wir das wie stehen lassen. Jawohl, du siehst das jetzt so, ich sehe das so. Was ist unser gemeinsames Ziel, Vision? Auf das hin wollen wir das ziehen. Und ich glaube, das war wirklich auch ein Segen, auch für unsere Zusammenarbeit. Das ist ein Segen in der Zusammenarbeit, in der Gemeinde, wenn wir so mit zum Teil Unterschieden, die wir hier haben, auch Sachen, wie man etwas ausgestalten soll, wie etwas vielleicht am funktionieren soll, und sage, ja gut, also eigentlich würde ich es eher so sehen, oder? Man kann das natürlich auch biblisch begründen, oder? Ist wichtig. Und dann trotzdem sagen kann, okay, ich ordne mich jetzt unter, weil ich das höhere Ziel erreichen will. Und dann stelle ich immer wieder mal fest auch, oder? Es ist wirklich eine Vielfalt dann auch da. Und eigentlich ist das ganz gut, dass echt alles so funktioniert in St. Gallen, wie ich das denke, oder? Weil wir ja alle irgendwie auch ein bisschen hinken, oder? Wir haben alle so unsere Vorlieben und jeder hat so seine Schlagseite vielleicht auch, oder? Und dann ist es auch gut, wenn wir einander ergänzen. Deshalb ist es auch sehr gut, oder? Wenn jemand, naja gut, der Emil kann dann nachher mit mir wieder schimpfen, aber wenn ein Emil, oder, auch Leute hat, die da sind und sagen, du Emil, das denke ich aber, könnte vielleicht auch mal so sein, oder? Aber dass man reden kann miteinander, in einer guten Art und Weise, aufeinander hören kann, aufeinander eingehen kann, ganz wichtig. Und dann aber doch im Gesamtkontext sagen, jawohl, ich möchte mich einordnen und unterordnen. Und da liegt Segen drauf, das ist ganz wichtig. Und das gilt auf allen Ebenen, oder? Persönlich, du ganz allein vor dem Herrn. Und da gibt es ja so viel Gebiet, da sieht einem ja niemand, oder? Und genau da zeigt sich's, wie eigentlich mein Glaube ist, oder? Und da beginnt's im Persönlichen. Dann in der Ehe, in der Familie. Es ist natürlich schön, wenn man miteinander in der Ehe mit dem Herrn vorwärts gehen kann. Wenn das bei jemandem nicht der Fall ist, dann geh einfach alleine weiter. Auch der Herr wird da sein. Und dann eben als Kleingruppe, Hauskreis, als Gemeinde. Schön wäre eben, wenn das Ganze dann auch auf die Gesellschaft, wie in der Reformationszeit und Nachreformationszeit, oder, hat das ja wirklich auch Gesellschaft, war auf die Gesellschaft übergegangen. Es gab gesellschaftliche Veränderungen. Aber das überlassen wir auch dem Herrn. Wir wollen unseren Teil machen und ich möchte euch wirklich auch ermuntern, auch in dieser Serie weiter darüber nachzudenken und dass der Herr euch segnen kann.